Ihr hört das Lokalmagazin und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, Stefanie Schlemilch und Frank Rutkowski. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Wir haben Literatur und zwei neue Bücher, zwei Tübinger Autoren und zwei Bücher. Letzte Runde und Dezemberfieber, das sind die Titel der Bücher und am Mittwoch ist um 20 Uhr die gemeinsame Release-Lesung. Hat sich das zufällig ergeben oder wie kamt ihr dazu, eure Bücher gleichzeitig rauszubringen und gleichzeitig vorzustellen?
Das müssen Sie unseren Verlag fragen. Wir sind beide beim selben Verlag, der Duo Tinkter Verlag. Der ist neu gegründet. Die Mitbegründer, zwei von den dreien, haben in Tübingen auch studiert. Einer promoviert auch gerade in Rhetorik. Die haben alle Verlagserfahrung gehabt, mehrjährig zum Teil. Einer ist auch schon seit Jahren freier Lektor. Und haben aber beschlossen, dass das, was sie in ihren hauseigenen Verlagen gemacht haben, nicht zufriedengestellt hat. Die wollten was Neues machen. Also beschlossen sie, eine Verlagsgründung muss her. Das haben sie vor 2-3 Jahren beschlossen. Jetzt ist das erste Programm draußen. Du Tinkter heißt der Verlag und die haben jetzt mit Stefanie und mir zwei Autoren mit Tübinger Bezug. Ich gebe ja in Tübingen die Literaturzeitschrift Trashpool heraus, habe hier auch studiert. Und Stefanie lebt in Tübingen. Als dritter Autor aktuell ist draußen der Dominik Forster mit seinem Buch Crystal Klar. Auch ein ganz großartiges Buch. Und ja, so hat sich das Ergebnis gepasst, dass wir beide in Tübingen sind. Ich habe die Kontakte durch Trashpool gehabt zu den Buchhandlungen und zum Club Voltaire. Und dann habe ich hier vorgeschlagen, lass uns das zusammen machen. Dann kriegen wir ein volles Haus, das wird schön. Und ich glaube, das wird's auch.
Das glaube ich auch.
Wie habt ihr den Verlag dann, wie ist dazu gekommen, dass ihr veröffentlicht habt, auch durch die Kontakte? Oder wie war es bei dir?
Ja, also ich kenne Jürgen, der den Verlag mitgegründet hat, den kenne ich schon sehr lange und der weiß auch, dass ich schreibe oder wusste, dass ich schreibe und hat dann, als der Verlag gegründet wurde, mich gefragt, ob ich nicht was in der Schublade hätte, was man veröffentlichen könnte.
Quasi eine Auftragsarbeit?
Quasi eine Auftragsarbeit, ja.
Aber das war dann schon parat und dann hast du was Spezielles ausgewählt oder nochmal umgeschrieben? Oder?
Nein, ich habe dann angefangen zu schreiben. Also ich habe eine Idee entworfen. Und also ich habe schon viel geschrieben, aber das meiste würde ich nicht veröffentlichen wollen. So im Nachhinein und habe dann angefangen zu schreiben und so ist letzte Runde dann entstanden.
Und wenn quasi eine Anfrage vom Verlag da ist, macht er dann, haben die irgendwelche Vorgaben gemacht? Gab es da irgendwas?
Nein.
Hast du dir irgendwelche speziellen dann eigene Vorgaben gemacht?
Eigene Vorgaben weniger. Also ich habe da schon sehr frei geschrieben und der Verlag, das ist auch das Schöne an Duo Tinkter, man kann sehr frei schreiben, da heißt es dann nicht, das ist aber für die Zielgruppe, wäre besser, ne? Und vielleicht doch eine jüngere Hauptfigur oder das Thema ist zu schwierig. Da hattest du glaube ich auch ganz, ganz viel Freiheit und durfte ganz viel Kreativität einfließen und eigentlich gab es da... habe ich mir selber auch keine Schranken gesetzt.
So einen neuen Verlag zu gründen im Literaturgewerbe ist auch, das Business ist sicher kein Zuckerschlecken da. Da gehört schon auch einiges dazu. Habt ihr das mitbekommen, wie man so einen Verlag dann auch aufbaut und worauf man achten muss?
Ich kann da natürlich nicht ins Detail gehen, weil ich da nicht involviert bin direkt in die Arbeit. Aber ich merke schon, dass das extrem viel Arbeit ist. Sie müssen nebenbei schon auch ihren Brotjob nachgehen. Und machen das in ihrer Freizeit noch. Das ist schon der Plan, dass der Verlag dann auf eigenen Beinen steht in den kommenden Jahren. Aber es ist extrem. Gerade jetzt, weil drei Bücher auf einmal herauskamen, sollten alle auch rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse da sein, wo sie dann vertreten waren mit dem eigenen Stand. Und das war natürlich schon heftig. Da waren schon sehr krasse Monate, wo alles auf einmal kam. Drei Bücher gleichzeitig lektorieren, Marketing machen. Die sind schon auch an die Grenzen gegangen. Aber sie sind so ambitioniert und so engagiert, dass ihnen das auch Spaß macht. Das ist jetzt auch ein gutes Gefühl, dass die ersten Reaktionen sehr positiv sind und dass die Bücher gut ankommen. Und ich finde es auch toll, was die machen, weil die wirklich keinen Mainstream-Verlag machen wollen. Sie wollen anspruchsvolle Unterhaltung. Und da kommt man auch wirklich sich austoben ein bisschen. Mein Manuskript war fertig, ich habe einen Verlag gesucht. Dann kam die vom Verlag auf uns zu als Zeitschrift, weil sie uns als Vertriebspartner gewinnen wollten. Also und sich anbieten wollten, dass sie Trashpool mit in den Vertrieb nehmen, das vertreiben auf ihrer Homepage, weil sie gerne mit Partnerverlagen zusammenarbeiten möchten. Und da habe ich mir das angeguckt, was die machen und war neugierig und war ein bisschen skeptisch. Neuer Verlag, ich will mich auch nicht jetzt wegschmeißen für ein Risikoprojekt, das am Ende in die Hose geht. Da habe ich sehr, sehr lange E-Mails mit dem Jürgen Volk von dem Verlag hin und her geschrieben und dann hat er mich mit seiner Begeisterungsfähigkeit angesteckt und da dachte ich, okay, da bin ich genau richtig und bin auch sehr dankbar und froh, dass ich das gemacht habe. Es Weil so ein kleiner Verlag ist ja wie eine Familie. Das sind drei Verleger und drei Autoren. Wir waren zusammen auf der Buchmesse in Frankfurt. Und es hat super Spaß gemacht. Das ist natürlich anstrengend auch, aber wenn dann am Ende die letzten Besucher aus der Halle sind, dann kann man auch sich in der Halle eine Zigarre anzünden, einen Sekt trinken und drauf anstoßen. Und das gibt es beim großen Verlag natürlich so, diese Gemeinschaft nicht. Und das ist total schön. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, was war denn, wie hat er dich mitgerissen? Was war denn da seine Begeisterungsfähigkeit, die dich dann angesteckt hat?
Naja, zum einen, wie sie ihr Programm gestalten wollen, halt in der Ausrichtung, also haben wir mal das Skript dann gelesen, waren auch ganz begeistert und da kamen keine Vorschläge, das muss man jetzt marktkonformer gestalten. Das ist das, was ich vorher oft gehört habe von anderen Verlagen oder von Agenturen. Sondern, nein, die finden es genau so, wie es ist, gut. Ich bin da selbst sehr anspruchsvoll, habe mich selbst nochmal 3 Monate hingesetzt. Trotz Zusage wollte ich es noch besser machen, weil ich wusste, das ist doch nicht das Beste, was ich rausholen kann. Aber na, einfach, wie sie sich die Zukunft überlegt haben, gerade dieses Projekt mit Partnerverlagen, eine Gemeinschaft, eine Kooperative einzugehen und auch Buchhandlungen für diese Kooperative zu gewinnen, das fand ich sehr bezeugend. Und der ist schon sehr begeisterungsfähig, dieser Mensch, und der macht das gut.
Du hast dein Manuskript schon fertig gehabt, war nicht jetzt extra eine Auftragsarbeit, und du hast auch schon Erfahrung mit anderen Verlagen gehabt, ja? Du hast es quasi eingereicht, wo hast du es überall hingeschickt? Und
an Verlage tatsächlich ganz wenige, ich glaube, das waren nur 1 oder 2, weil man heutzutage an große Verlage nur über Literaturagenten kommt. Und da habe ich vor allem Agenten angeschrieben, habe oft sehr, also recht positive Rückmeldungen bekommen, was selten ist. Meistens gibt es eine Standardabsage, sehr geehrter Herr X, tut mir leid, war nix. Sowas nicht. Es wird oft begründet. Und gerade auch im Sinne auf dem Markt ist es für einen Debütanten schwierig. Mein Buch ist eine recht schwere Kost zum Teil, sehr schwieriges Thema. Der Protagonist nicht immer sympathisch. Zu Recht, wenn man das Buch dann liest. Beim einen Verlag hat es fast geklappt, dann, den ich direkt angesprochen habe, weil ich den Lektoren kannte. Aber interessanterweise wollte er gerade den Part, der das Buch ausmacht, der jetzt auch in allen Rezensionen hervorgehoben wird, den wollte er streichen. Und das ist das, was die Handlung motiviert und zusammenhält. Das sind 3 Handlungsstränge und das ist der, der in der Mitte steht und das Zentrum des Romans bildet. Und der musste raus und 100 Seiten kürzer, dann vielleicht. Da wusste ich ziemlich schnell, dass wir da nicht auf einen Nenner kommen. Und ich hätte schon noch weiter gesucht. Ich war da lange nicht am Ende der Fahnenstange, da ich noch keinen großen Verlag persönlich angeschrieben hatte und auch nicht alle Agenturen angeschrieben hatte. Aber irgendwie dachte ich, nee, das hat Klick gemacht, das funktioniert. Und so war es jetzt auch bislang.
Wie war es auf der Buchmesse? Was habt ihr da alles, was erlebt man da so?
Viel. Es ist sehr viel. Also ich habe da auch mein Buch zum ersten Mal in der Hand gehalten. Das war das erste Mal, das war natürlich dann noch doppelt aufregend, weil es pünktlich zur Buchmesse erschienen ist. Man trifft tolle Leute. Es ist, alle sind auf einer Wellenlänge. Es gibt natürlich Bücher ohne Ende und man merkt auch, dass man da in einen ziemlich großen Teich reingefallen ist und sich da auch behaupten muss. Es ist einfach schön, sich auszutauschen mit Menschen, denen es genauso geht, die genauso monatelang irgendwo am Schreibtisch sitzen und kein Sonnenlicht sehen, um einfach nur ein Buch fertig zu machen, wofür, glaube ich, viele auch kein Verständnis aufbringen, dass man da sehr viel Zeit mit verbringt und am Ende wahrscheinlich noch nicht mal reich wird damit.
Großer Teich kann auch ein Haifischbecken sein, aber das klingt eher so, als ob es eine große Gruppe Gleichgesinnter sich da trifft.
Ja. Ich denke schon, dass auch eine große Verbundenheit da ist. Also gerade unter den jungen Verlegern, unter jungen Autoren ist es auch sehr freundschaftlich oft. Es gab auf der Messe zum Beispiel so einen eigenen abgetrennten Bereich, der Urbanism Space. Das waren junge Digitalverleger, die das initiiert und gegründet haben. Und dort gab es dann auch Lesungen und Workshops. Und da merkt man schon, und am Ende auch einmal, da gab es immer freies Bier, man konnte da hingehen und sich auf ein Bier nehmen. Das war sehr, sehr sympathisch und nett. Und dann gab es Veranstaltungen zum Kennenlernen und so. Das war wirklich sehr schön. Und ich habe da auch gelesen bei einer Veranstaltung, da gab es eine Lesung zu dem Projekt 1000 Tode schreiben vom Frohmann Verlag. Da hatte ich einen kleinen Teil vom Roman eingereicht. Da schreiben, am Ende ist das Ziel, 1000 Menschen kurze Texte, meist persönliche Auseinandersetzungen mit dem Tod. Und da hatte ich jetzt auch einen kleinen Text drin in diesem E-Book, das bereits erschienen ist, aber immer wieder nachgereicht wird mit neuen Texten. Und das war toll natürlich auf der Buchmesse zu lesen. Das war eine ganz großartige Erfahrung.
Wie sieht es da aus mit Hierarchien und so? Die besten Plätze und die größten Spaces für die großen Verlage und die kleinen müssen da ein bisschen um Aufmerksamkeit kämpfen?
So ist es schon natürlich, klar. Also wir haben eine kleine Stellwand gehabt und ein Verlag wie Kiepenheuer und Witsch oder Fischer oder Suhrkamp haben natürlich riesige Inseln da. Da kommt man nicht gegen an. kamen auch weniger Menschen vorbei, aber es waren trotzdem viele Interessierte. Und es ist auch eine nette, sehr nette Nachbarschaft. Wir haben einen sehr netten Verlag, der nebenan stand, der Fabulous Verlag, hier aus der Gegend auch. Haben uns mit denen auch angefreundet. Das war ganz schön. Man sitzt da und den ganzen Tag zusammen und trinkt Kaffee. Ich glaube, wir haben mit Duo Tinkter den Kaffeepreis gewonnen mit 82 Kaffees während der Messe. Aber es war toll. Das war, man lernt sich gut kennen und man zieht an einem Strang so ein bisschen. Und man kann tolle Kontakte knüpfen. Und das war schon sehr schön alles. Sind natürlich auch skurrile kleine Verlage dabei. Direkt neben uns war ein Verlag, ich weiß nicht, wie der Name war, aber die hatten so tolle Bücher wie Gebete der Tiere. Das war, ich habe da mal an einer Stelle was rezitiert für die anderen. Aber,
die meinen das ernst?
Die meinen das ernst, ja. Sehr esoterisch angehauchte Bücher. Das war direkt neben uns. Da war dann aber niemand vom Verlag da, wahrscheinlich zurecht.
Die haben es nur ausgestellt dann.
Ja.
Wer kommt da alles? Wie ist das Verhältnis Privatinteressierte und oder ist es doch vor allem nur hier beruflich Interessierte?
Während Gäste? Der ersten drei Tage sind es halt Fachmessenbesucher, sind dann halt Lektoren, Agenten, Presse natürlich. Blogger spielen eine sehr große Rolle mittlerweile in der Literaturwahrnehmung. Da habe ich auch viele kennengelernt, die ich vorher nur digital online kannte. Und natürlich interessierte Fachbesucher, da gibt es natürlich auch welche, die sich irgendwie so reinschleichen. Dann Publikumstage sind dann Samstag, Sonntag, da ist dann alles brechend voll. Man hat Staus vor den Rolltreppen, verrückte Cosplayer, die da mit Kostümen rumrennen. Das ist schon auch sehr skurril manchmal. Auch noch anstrengend. Ich glaube, wir haben einmal vom EC-Automaten eine Dreiviertelstunde gewartet. Da war da fast das Geld aus, als wir dran waren. Das ist dann schon ein bisschen anstrengender an den Publikumstagen, aber es macht doch sehr viel Spaß, also auch mit Lesern ins Gespräch zu kommen.
Und diese Kontakte knüpfen, wo muss man sich selber vermarkten und man muss aktiv nach weiter, wonach sucht ihr dann? Welche Kontakte sind wichtig für euch?
Das darf ich beim Verlag nicht wissen lassen. Natürlich will man ja irgendwann auch noch mehr erreichen und man unterhält sich natürlich auch mit Menschen, die einen vielleicht danach weiterbringen können in der Zukunft. Aber es ist schon so, dass man jetzt erstmal gemeinsam daran arbeitet und dann auch versucht, Kontakte für den Verlag zu knüpfen, dass man Leute an den Stand holt und denen das Programm vorstellt, auch gerade für diese Kooperative und Partnerverlage zu gewinnen und auch um die Bücher bekannter zu machen, darauf sie aufmerksam zu machen. Das ist natürlich beim kleinen Verlag schwieriger, man hat nicht so ein Marketingbudget wie ein großer, da muss man halt andere Wege finden, gerade über Blogs zu gehen. Wir haben viele Blogger dann uns mit denen unterhalten, denen auch Bücher mit dem Rezensieren mitgegeben. Das ist auch ganz toll, was da passiert, weil da auch Bücher abseits des Mainstreams genauso prominent besprochen werden wie ein Surkamp-Titel. Und das ist ganz toll, dass man da dieselbe Aufmerksamkeit erfahren kann. Und auch eine riesige Chance für Indie-Verlage und Autoren, die ja nicht für die Masse schreiben, keine Katzenkrimis oder was auch immer da so erscheint.
Was habt ihr selber entdeckt an Neuem? Schreibende Menschen sind ja auch lesende Menschen.
Wenig, man hat kaum Zeit, da die Stände anzugucken. Wir waren in Halle 3.1, wie viele Hallen gibt es?
Ich weiß, waren fünf. Oh, ich glaube fünf, ja.
Ja.
Es ist riesig.
Ich war in zwei Hallen überhaupt nur drin. Und hat kaum Zeit gehabt, mir andere Stände anzugucken. Hab eine Lesung gesehen, anderthalb, das war ganz nett. Interview mit Clemens Setz angeschaut, aber das war es dann auch fast. Ich habe Helge Schneider gesehen, der hat mir gewunken, das war dann das Highlight. Aber ansonsten ist dann eher das Menschliche, was man mitnimmt und ein wenig die anderen Bücher.
Bei dir?
Ähnlich. Also es war wirklich auch, man ist dann auch so drin. Also ich war erstmal, stand ich irgendwie zwischen den Stühlen. Also einerseits Leser, andererseits Autor. Das ist gar nicht so einfach. Natürlich hat man Interesse an den anderen Büchern. Andererseits muss man schon sich selbst auch vermarkten und sich zeigen und will natürlich auch mit dem eigenen Roman was erreichen. Und deswegen reicht die Zeit eigentlich nicht aus. Und es gibt auch so viel zu sehen, das ist, würde man nicht schaffen. Da hätten wir uns nachts einschließen müssen.
Was schreibt ihr in eure Vita rein? Was kommt in den Klappentext? Das Stichwort auch Selbstvermarktung auch. Macht es der Verlag dann oder tut ihr?
Ich habe mich da ein bisschen durchgesetzt. Bei mir steht tatsächlich etwas, ein bisschen Reißerisches im Lebenslauf. Also ich kann es mal vorlesen.
Oh ja.
Hier steht, als Autorin widmet sie sich neben den existenziellen Themen des Daseins auch dem Ungewöhnlichen und schreibt Oden an schrottreife Autos und Essays über Glasbruchversicherung. Da war man erst nicht so begeistert, weil es nicht ganz so seriös ist, aber natürlich, das gehört auch dazu, um neugierig zu machen. Gerade bei einem Thema, das dann vielleicht auch etwas schwermütiger ist, sollte es zeigen, dass man nicht weinen muss, wenn man dieses Buch liest, sondern dass vielleicht auch lustige Stellen drin sind oder etwas heiterere.
Die schrottreifen Autos?
War ein Opel Corsa, ja. Er ist leider verstorben im Mai.
Den bist du selber gefahren auch, ja?
Nicht oft, weil er hatte keine Servolenkung, das ist sehr anstrengend. Also man müsste meinen, mit so einem kleinen Auto kann man einparken, aber ohne Servolenkung war das.
Was war das Zweite?
Glasbruchversicherung, ja. Ich frage mich schon sehr, sehr lange, wozu man Glasbruchversicherung braucht und habe darüber dann auch Texte geschrieben, weil das einfach, ja.
Aber
hätte fast eine abgeschlossen tatsächlich.
Ich weiß es jetzt tatsächlich. Eine Bekannte von mir hat die Tage bei Facebook ein Bild gepostet von einer geborstenen Fensterscheibe in ihrer Wohnung, weil sie versucht hat, einen Schrank zu verrücken. Der ist dann durch die Scheibe geflogen.
Genau, und das zahlt eben nicht die Pflichtversicherung, okay, sondern die Glasbruchversicherung, ja.
Und da wird es schnell mal teuer, wenn Glas zu brauchen.
Ja, geht, ne? Also wie gesagt, ich war kurz davor, eine abzuschließen. Vielleicht hole ich das noch nach. Ich finde trotzdem, das ist eine der, ja. Auf jeden Fall, der Name ist sehr interessant.
Was steht bei dir im Klappentext?
Das ist ja klassisch, glaube ich. Ich habe es hinten irgendwo. Im Prinzip nur geboren, in Tübingen studiert, Tverspul-Herausgeber und ja, ich war mal beim Literaturwettbewerb im Finale mit einem Text aus dem Buch vor ein paar Jahren. Also sehr, sehr langweilig eigentlich. Aber den Klappentext habe ich selber geschrieben. Ich habe auch Rhetorik studiert und das ist was mir liegt, was ich gerne mache. Und ich habe natürlich abgesprochen mit dem Verlag, man hat da Formulierungen gefeilt, aber ich genieße schon die Freiheiten, dass ich mich auch selbst einbringen kann. Das Coverfoto habe ich selbst geschossen, das wusste ich immer, dass das Cover sein muss von diesem Roman, weil es so perfekt passt, gleich mehrere Motive auf einmal aufgreift. Und ich war ganz froh, dass der Verlag das genauso gesehen hat und ich konnte mich da schon sehr, sehr einbringen. Und,
was ist das für ein Motiv?
Man kann es schwer beschreiben, müsste es glaube ich sehen. Das ist eine Spiegelung auf dem Boot mit einem Ventilator und einem rostigen und zwei Fußpaaren, die da runterhängen. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, es ist sehr abstrakt eigentlich. Aber tatsächlich ist es eine richtige Fotografie, nicht bearbeitet, aber ich habe bis heute nicht verstanden, wie diese Spiegelung funktioniert.
Habt ihr da, also Foto, Gestaltung, Aufmachung, dann Format, so?
Das hat der Verlag großteils entschieden. Ich habe dem Verlag damals unsere Layouterin von Trashpool empfohlen, weil die das für unsere Zeitschrift immer sehr großartig gemacht hat, Nadine Zala-Vasilis. Und das hat ganz super funktioniert. Wir waren sofort Feuer und Flamme für die Idee. Die macht das auch für ein Taschengeld nebenher und macht das aber ganz großartig und sehr professionell. Sie hat das auch gelernt und aber möchte natürlich auch sich mal kreativ austoben in ihrer Freizeit und dann mal was machen, wo ihr Herz dran hängt und nicht als Bootjob.
Also da auch wieder gleich Kooperation, die funktioniert hat.
Genau, das merkt man ganz oft, dass Dinge zusammenpassen, von denen man nie geahnt hat, dass sie zusammengehören. Jeder bringt einen Vorschlag ein und am Ende steht da was ganz Tolles zusammen. Und da sich jeder einbringt, ist auch die Familie so schön, dass jeder irgendwie eine tolle Idee hat, um den Verlag weiterzubringen und schöne Bücher zu machen.
Was ist bei dir zu sehen auf dem Cover? Wie kam das zustande?
Oh, das war eigentlich der erste Entwurf, der es dann am Ende auch wurde, aber dazwischen gab es gefühlte 20 andere. Weil viele das Cover nicht mochten, nicht ansprechend finden. Es ist rot, es ist eine Baumscheibe zu sehen und ein Kreuz. Auch schwer zu beschreiben, aber das war vielen zu religiös. Das Buch ist nicht religiös, aber trotzdem spielt es natürlich in eine untergeordnete Rolle. Es war vor allem der Baum als Zeichen des Lebens und als Kontrast. Ich fand den Entwurf super, aber viele fanden das schwierig. Und deswegen gab es viele andere und wir sind dann wieder drauf zurückgekommen.
Dass man nicht in die irgendwie Bibelecke oder Esoterikecke kommt?
Baum, genau, Kreuz. Ja, das ist natürlich nicht, dass das mit Tiergebeten verwechselt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass der Titel allein sollte da eigentlich schon Klarheit schaffen, dass das nicht in die Richtung geht.
Die letzte Weihwasserrunde. Letzte Runde.
Könnte sein.
Titelfindung, ist es auch sowas, was am Anfang steht oder dann am Ende?
Bei mir war das direkt klar. Ich glaube, noch bevor ich den ersten Satz geschrieben habe, wusste ich, wie der Titel ist. Aber das ist auch nicht, also muss nicht sein. Jetzt bei einem neuen Projekt, das ich angehe, da ist mir noch gar nicht klar, wie der Titel irgendwann mal aussehen wird. Aber das lag sehr nah, dass das letzte Runde heißen wird.
Und ist das dann auch im Kneipenkontext zu sehen?
Auch. Es,
vieldeutig.
Es ist vieldeutig. Es gibt viele letzte Runden in diesem Buch. Und einige davon in Kneipen.
Bei dir, Dezemberfieber?
Stand auch von Anfang an fest. Es gab da, Dezemberfieber ist ja ein Wort aus der Behördensprache eigentlich. Es gibt in dem Roman auch den Dialog Dezemberfieber, das klingt wie ein rosamunde Pilcher-Roman. Aber tatsächlich ist das Wort aus der Behördensprache. Das bezeichnet den Vorgang, wenn Behörden kurz vor Ende des Jahres ihr ganzes Restbudget verballern, damit ihm im nächsten Jahr nicht die Mittel gestrichen werden. Es kann aber auch sehr vieldeutig auf den Roman bezogen werden. Es gibt, die Hauptfigur lernt während einer Rucksackreise in Thailand da eine Gruppe junger Rucksackreisender kennen, die dieses Wort Dezemberfieber als eine Art Carpe Diem im Schlachtruf benutzen. Das stößt auch schnell an Grenzen, wird man dann lesen. So kann man da kommt das her dann, der Titel. Aber der Roman spielt im Dezember, kurz vor Weihnachten, hat auch eine sehr fiebrige Stimmung und das sind so mehrere Motive, die das gleichzeitig aufgreift.
Dezemberfieber von Frank Rutkowski, ich würde mal sagen, da kann man gleich ein bisschen jetzt vertiefen muss, noch ein wenig mit vielleicht noch mal ein paar du hast gesagt, drei Handlungsstränge, die Rucksackreisenden. Was ist noch alles dabei?
Genau, also der Roman spielt großteils in Thailand. Der Junge, war nicht mehr ganz so junge, Langzeitstudent Bastian, studiert hier auch in Tübingen, reist durch Thailand mit seiner Freundin. Eigentlich sollte es ein Traumurlaub werden, aber für ihn wird es ja quasi zu einem persönlichen Fegefeuer. Er hat erst wenige Tage zuvor seinen Vater beerdigt, den er 9 Jahre nicht gesehen hat, musste in seine Heimatstadt reisen, den Haushalt auflösen. Und ist relativ verstört von dieser Haushaltsauflösung. Er fand da auch ein Brieftagebuch, das seine Eltern miteinander führten. Die Familie ist an den Depressionen seiner Mutter zerbrochen. Als er 18 war, starb sie und er ist dann auch sehr früh ausgezogen zum Studium nach Tübingen und kehrte einfach nicht zurück, weil er das verdrängen wollte, alte Wunden nicht aufreißen wollte. Und jetzt ist er in Thailand, hat dieses Buch dabei, traut sich nicht, es zu lesen. Und trotzdem kommen diese alten, verdrängten Erinnerungen immer wieder zurück und peinigen ihn. Er kann nicht schlafen, hat Panikattacken, Angstzustände und dann muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und das ist der Hauptstrang. Dann gibt es in Rückblicken Episoden aus seiner Kindheit und seiner Jugend, die zeigen, wie seine Familie zerbrochen ist an der Krankheit seiner Mutter. Und zwischen diesen Kapiteln immer Abschnitte aus den Briefen, die sich seine Eltern geschrieben haben und die den Krankheitsverlauf und den Zerfall der Familie dokumentieren. Es klingt alles sehr dramatisch, sehr traurig, das ist es auch, aber es ist kein komplett düsterer Roman. Er hat auch sehr witzige Passagen, hat ja hinten drauf, steht drauf etwas, ein bisschen PR-Phrase, was schreibe ich da? Voller Melancholie und trotzigen Humor. Aber es stimmt schon ein bisschen, es gibt auch sehr, sehr witzige und sarkastische Stellen. Insofern ist es zwar schwere Kost, aber nicht unbedingt schwere Lektüre.
Was ist trotziger Humor?
Ja, schwer zu beschreiben. Das ist so ein Marketing-Sprech jetzt wahrscheinlich. Also schon ein gewisser Zynismus vielleicht, ein Sarkasmus, mit dem gerade die Hauptfigur Bastian seine Umwelt wahrnimmt, aber auch sich selbst einfach versucht, also Ventil zu finden vielleicht auch für das, was ihn belastet.
Bist du selber auch in Thailand gewesen? Hast du quasi Recherchereise gemacht?
Ja, ich war 4 Mal da. Das erste Mal habe ich den Roman noch nicht geplant. Da kamen aber erst die Ideen. Und die Male danach habe ich tatsächlich immer mit dem Notizbuch rumgesessen und so Eindrücke aufgenommen. Also viele Orte in dem Roman habe ich selbst besucht, sind Schauplätze im Roman geworden. Und da sind schon viele Eindrücke reingeflossen. Also viele Formulierungen, die ich mir dann während der Reise überlegt habe, sind dann auch tatsächlich ins Buch gegangen.
Da kann man sich so vorstellen, ja, mit der Kladde unterwegs.
Und ganz klassisch, ja.
Dann auch auf der Reise, handschriftlich?
Ja, war schwer danach zu entziffern, aber wahrscheinlich die besten Ideen konnte ich einfach nicht mehr lesen vielleicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Buch geworden.
Sowas kann man recherchieren auf der Reise. Das andere vom Thema hoffe ich nicht.
Nein, der Roman ist nicht autobiografisch. Natürlich im anekdotischen Bereich gibt es immer mal wieder Stellen, wo eine Anlehnung da ist, wo ich vielleicht mal was erlebt habe, aber grundsätzlich ist der Roman eine rein fiktive Geschichte. Ich hatte bei der Recherche den Vorteil, mein Vater ist Apotheker, mein Bruder ist Arzt. Ich konnte gerade den Depressionsverlauf und auch die Medikation der Mutter dadurch sehr gut recherchieren, weil ich immer nachfragen konnte, ist das so stimmig und was wird die jetzt nehmen in diesem Fall und welche Nebenwirkungen sind da möglich?
Wie kam dir die Idee auf dieses Thema Familienbruch und Reise?
Ich wollte schon vor vielen Jahren einen Roman schreiben, der von so einer Flucht handelt, von der Flucht der eigenen Vergangenheit, vor der eigenen Vergangenheit und habe da auch ein Kapitel geschrieben, das war 2004 schon, das ist auch so im Roman noch gelandet, aber ich wusste irgendwie gar nichts, was ich wusste, diese Vergangenheitshandlung hatte ich so im Kopf ein bisschen, aber gar nicht so die Gegenwart und da musste ich erst Jahre später nach Thailand reisen, um zu merken, ja, das ist es. So weit wie möglich reisen, aber dann trotzdem auf sich zurückgeworfen werden. Das ist ja ein ganz, ganz klassischer Topos von Reiseliteratur. Das tritt immer wieder auf. Aber ich wollte meine Version davon schreiben, eine ganz andere.
Wie hast du es stilistisch gemacht? Die Briefe sind ein ganz anderer Tonfall, ganz andere Sprache als dann der Rest der Rahmenhandlung?
Sicher? Ja, schon. Die Rahmenhandlung ist ja schon einigermaßen poetisch, schon halbwegs anspruchsvoll geschrieben, sehr bildhaft, bildreich. Die Kindheitsepisoden ein bisschen lockerer, ein bisschen witziger auch. Und die Briefe, das ist schon ja, direkte Kommunikation. Wir haben auch eine andere Schriftart gewählt in dem Buch. Schreiben auch in alter Rechtschreibung in diesen Passagen, weil es halt diese Briefe damals geschrieben wurden, als sie noch aktuell war. Und da gibt es immer wieder durchgestrichene Passagen, gerade wenn ein Brief sehr erhitzt war, man nicht wusste, was man schreiben sollte oder sich korrigieren musste, weil man vielleicht ja, zu ehrlich war, zu offen war, dann wurden diese Passagen durchgestrichen oder da heißt es auch mal, warum hast du die Seiten wieder rausgerissen? Es gibt auch noch viele Lücken in diesem Brieftagebuch und die Kommunikation wird auch immer einseitiger. Irgendwann schreibt halt nur der Vater rein und die Mutter nicht mehr. Das ist schon ja, ein Dokument.
Wie war das so behandelt? Wie war das für dich, dich rein zu versetzen in diese dann ja drei haupthandelnden Personen, wahrscheinlich Vater, Mutter, Kind?
Das ging eigentlich ganz gut. Also es war zwar keiner von denen mir nahe direkt, aber das war eigentlich nie ein Problem.
Du hast eine Stelle zum Vortragen ausgewählt. Mhm. Wo steigen wir ein? Was ist da alles da drumherum?
Das ist am Ende des ersten Kapitels. Da sind Bastian und Nina, das ist seine Freundin und Bastian ist die Hauptfigur. Sind da gerade einen Tag in Bangkok gewesen, kam sehr müde an und sie wollte sich ausruhen, er wollte einfach nur Ablenkung nach dieser Tragödie, die er hinter sich hat. Und das kommt zu mir klar, er betrinkt sich, will immer länger ausbleiben, sie geht irgendwann erschöpft ins Hotel zurück und er bleibt aus und kommt halt irgendwann nachts verkatert zurück, landet dann schwitzend und kotzend neben dem Klo, so heißt es im Roman. Und am nächsten Tag wollen sie weiter zum Strand, nach Surat Thani fahren sie mit dem Nachtzug und an der Stelle würde ich jetzt einsetzen, wo sie in den Nachtzug einsteigen.
Frank Rutkowski aus dem Buch Dezemberfieber.
Ihr Zug hat mehr als eine Stunde Verspätung. Obwohl es erst 8:45 ist, sind bereits sämtliche Sitze in Schlafkabinen umgeklappt. Bastian und Nina quetschen sich durch den schmalen Gang an den Batterien zweistöckiger Nischen vorbei und bemühen sich, keinen der Vorhänge mit ihren Rucksäcken zu streifen. Nassgeschwitzt vom langen Warten am Bahnsteig beginnt Bastian in der kühlen Klimaanlagenluft sofort zu frieren. Bis auf vereinzeltes Schnarchen herrscht im Waggon beklemmende Stille. Um leise zu sein, müssen sich Nina und er allerdings nicht anstrengen. Schon den ganzen Tag haben sie ihre Konversation aufs Nötigste beschränkt. Sie mussten ihr Hotelzimmer bereits um 12 verlassen, blieben dank Bastians Kater jedoch ausschließlich im Bahnhofsgebäude, wo sie sich die Wartezeit mit Musikhörern und gelegentlichen gesprächsarmen Mahlzeiten vertrieben. Nina wollte sich Bangkok nicht alleine ansehen und schlug Bastians Angebot auf ihr Gepäck aufzupassen, kommentarlos aus. Auch seinen Versuch, sich bei ihr zu entschuldigen, erstickte sie schnell im Keim. Als er einräumte, sich letzte Nacht wie ein selbstsüchtiges Arschloch benommen zu haben, erwiderte sie schlicht, stimmt. Sie erreichen ihre Plätze am Ende des Abteils und wünschen einander wortkarg eine gute Nacht. Dann ziehen sie die Vorhänge ihrer gegenüberliegenden Nischen zu. Bastian fühlt sich sofort eingeengt. Zur Ablenkung stützt er sich auf die Ellenbogen und schaut aus dem Fenster, als der Zug eine ums Gleis gewachsene Siedlung zerschneidet. Er fährt nur wenige Meter an Wohnräumen und Terrassen vorbei, wirbelt Wäsche an Leinen und Dampf über Gaskochern auf, wird dann aber plötzlich so langsam, dass mehrere Frauen, die bereits an den Schienen gewartet haben, aufspringen können. Sie haben Körbe mit Snacks und Getränken dabei, laufen einmal durchs Abteil und begrüßen die noch wachen, aus ihren Nischen hervorguckenden Kunden mit einem leisen Sawadika, ehe sie an der nächsten regulären Haltestelle wieder aussteigen. Bastian beobachtet, wie eine von ihnen einem Mönch eine Dose Cola schenkt. Kaum setzt sich der Zug wieder in Bewegung, nimmt er spürbar Fahrt auf. Von Bangkok bleibt nur ein diffuser Lichtfleck, der im verkratzten Fenster kristallin ausfranst und bald verblasst. Dann gibt es draußen nichts mehr zu sehen. Bastian will seine Beine ausstrecken, kann allerdings nur mit angezogenen Knien auf dem Rücken liegen. Entschuldigung. Mindestens genauso unbequem ist das Kissen, das er aus der Hygienefolie reißt. Der Schaumstoff wurde von unzähligen Schleudergängen in zwei Hälften gerissen, lose gekoppelt wie Planet und Trabant. Auch Bastian fühlt sich wie in einer Waschtrommel. Der Zug wirft seinen Kopf erst nach links, dann nach rechts, täuscht kurz links an und wirft ihn dann doch wieder nach rechts. Nach mehreren Versuchen, eine angenehme Position zu finden, gräbt Bastian seinen Kopf wie in einer Nackenrolle zwischen die Pole des Kissens und hofft, dass sein Gehirn
während der 11-Stunden-Fahrt nicht genauso in zwei gerissen wird. Beim Versuch zu schlafen spürt er eine Unruhe, als setzten sich die holprigen Gleise bis in seine Nervenbahnen fort. Er will sich entspannen, denkt an morgen und ans Meer, lässt seinen Blick am Ufer in die Ferne schweifen. Doch schon bei der nächsten Erschütterung faltet sich der Horizont wieder zur engen Kabine zusammen und Bastian fühlt sich eingesperrt, möchte aufstehen, herumlaufen, aussteigen. Unbequeme Gedanken zwingen sich auf. Dass er Nina liebt, sich in ihrer Nähe aber selbst nicht mehr erträgt. Dass seine Mutter enttäuscht von ihm wäre, weil er näher an der Exmatrikulation als am Abschluss ist. Und dass er nach dem Tod seines Vaters als letzter seiner Familie noch lebt. Bastian fühlt sich elend. Sein Schwindel ist kaum besser geworden. Wenn er den Kopf zu schnell bewegt, federt sein Blick nach und justiert sich erst Sekunden später. Nach all den Jahren kehrt plötzlich die Angst zurück. Alte Reflexe melden sich zum Dienst und attestieren seinen schweren Beinen Thrombosen, diagnostizieren seinen Schwindel als Hirntumor oder Schlaganfall. Plötzlich trifft ihn etwas am Kopf. Bastian schreckt hoch und findet in seinem Schoß ein zusammengeknülltes Blatt Papier. »Kannst du auch nicht schlafen? Ich glaube, hier ist eine Kakerlake drin. Sie war nur ganz klein, aber sie hat es bestimmt auf mich abgesehen. Du fehlst mir hier, und zwar nicht nur als Kammerjäger. PS, es tut mir leid, wenn ich gestern überreagiert habe. Ich mache mir einfach Sorgen um dich.« Bastian holt einen Stift aus seiner Tasche und antwortet Nina. »Mach dir keine Sorgen. Die Kakerlake wird dir nichts tun. Ich habe ihre Fahrkarte gesehen. Sie steigt schon in Ratchaburi aus. Aber pass auf, dass sie nichts klaut. Gute Nacht, Liebes.« Er knüllt den Zettel zusammen und wirft ihn über Ninas Vorhang. Dann holt er seinen iPod heraus und legt sich auf die Seite, klammert seinen Kopf zwischen die Ohrstöpsel ein und den Zuglärm aus. Erst Stunden später dämmert er auf Höhe von Hua Hin endlich weg, wacht jedoch ständig wieder auf. Die Sprünge auf seiner Playlist sind selten länger als 2 Lieder. Um 4 Uhr morgens knallt sein Kopf nach einer scharfen Kurve gegen die Wand und Bastian ist wieder hellwach. Nach einem Eintrag in sein Reisetagebuch schlägt er den Lonely Planet auf und fährt mit seinem Finger die Bahnstrecke ab, die die Landkarte wie an einer perforierten Linie entlang des Golfs von Thailand zerschneidet. Es ist noch dunkel draußen, aber wenn sie in 2,5 Stunden in Surat Thani ankommen, wird die Sonne bereits aufgegangen sein.
Dezemberfieber von Frank Rutkowski. Der Roman, die Release-Lesung ist am Mittwoch um 20 Uhr zusammen mit Stefanie Schlemilch und letzte Runde. Und wir hören ein paar Takte Musik und gehen dann in die weitere Buchbesprechung.
I roll like thunder.
Come bound.
Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Frank Rutkowski und Stefanie Schlemilch sind da. Beide haben neue Romane raus beim Verlag Duo Tinkta. Und bei dir, Stefanie, heißt es letzte Runde. Kneipenkontext, wo sonst noch überall? Welche letzten Runden gibt's? Welche Rückschlüsse kann man vom Titel auf den Inhalt ziehen?
Die Hauptfigur fährt gerne Bus. Das ist ein ganz großes Hobby und es gibt in Konstanz gibt es eine Linie, Linie 1, das ist ein Ringverkehr, fährt die ganze Zeit im Kreis und da wird er dann auch irgendwann eine letzte Runde fahren.
Was passiert sonst noch? Worum geht's? Was ist die Rahmenhandlung bei dir? Ist die auch so gesplittet in drei Teile wie beim Frank?
Könnte man so sagen, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Es ist in der Gegenwart handelt es von Laszlo, der schwer krank ist und sich dazu entschließt, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen und deshalb auch weiß, dass es sein letzter Tag auf Erden ist. Und was ihn nochmal motiviert, aus dem Haus zu gehen, ist vor allem seine große Liebe, die ja zum Scheitern verurteilt war oder wie auch immer und wo er doch noch die Hoffnung sieht, dass vielleicht noch etwas gut werden könnte an seinem letzten Tag, dass er vielleicht doch ein paar Fehler der Vergangenheit nochmal ausmerzen könnte. Genau, und das spielt auf vielen Ebenen in seiner Kindheit, in der Vergangenheit, in seiner Jugend und ja, geht immer hin und her. Er erinnert sich zurück an sein Leben, an seine Freunde, an seine Frauen, an seine Drinks.
Und alles läuft aber zu auf diesen finale Sterbehilfe?
Ja, das ist unausweichlich. Das wird kommen.
Und das kommt auch vor? Oder erlebt man das nicht mehr im Buch?
Nein, das wird nicht beschrieben im Buch. Es wird nur, weil das war mir auch in dem Sinne nicht wichtig. Das ist für die Handlung nicht entscheidend. Das ist natürlich auch gerade jetzt aktuell auch politisch, wurde ja groß debattiert. Natürlich schon ein interessantes Thema, aber ich glaube, in diesem Buch findet es keinen Platz oder sollte es keinen Platz finden, weil er schlecht über seinen eigenen Tod sprechen kann. Er ist ja nicht dabei. Deswegen spricht er lieber über sein Leben und das, was er noch erlebt.
Beziehst du in irgendeiner Form Stellung zum Thema Sterbehilfe?
Also in dem Buch wird schon Stellung dazu bezogen. Ob das meine Meinung ist, ist was anderes. Ich denke, das ist ein sehr empfindliches Thema, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, meine ehrliche Meinung ist, dass jeder die Entscheidung haben sollte oder die Möglichkeit haben sollte. Und dass es jedem selbst überlassen sein sollte, wie er stirbt. So wie man auch selbst entscheidet, wie man lebt.
Aber es gibt sicher dann eben auch die handelnden Personen in dem Buch, die diese Ansicht nicht teilen. Oder?
Ja, die vielleicht auch ein anderes Verhältnis noch zum Leben haben. Darum geht es eigentlich hauptsächlich in dem Buch. Dass es natürlich, vielleicht irgendwann gibt es diesen Punkt, wo man sein Leben gelebt hat und wo man vielleicht auch leichter Abschied nimmt als jemand, der Mitte 20 ist und noch viel vorhat. Dass vielleicht irgendwann auch der Punkt gekommen ist, wo man ja nichts mehr erleben möchte. Man sagt, es ist in Ordnung, ich kann jetzt gehen.
Aber insgesamt ist dieser Kosmos eben dieses Revue passieren lassen auch nochmal ein bisschen, ja, zieht da.
Ja, das ist also wirklich die Hauptthematik. Was eben in so einem Leben alles passieren kann, was auch alles schief laufen kann. Und das ist teilweise auch politische Themen, die da angeschnitten werden. Was natürlich so im 20. Jahrhundert alles los war.
Das ist alles durch die Brille von der Hauptperson, durch Laszlo.
Genau.
Aber dann wirklich auch zu diesen Zeiten. Also das ist nicht immer nur die Erinnerung von heute, kurz vor seinem Tod, sondern...
Nein, er geht schon sehr intensiv zurück in seinen Gedanken und ist natürlich dann mal in den 50er Jahren und dann mal in den 60er Jahren und ja, erlebt vieles.
Was kommt da alles? Kannst du ein paar Beispiele geben? Wo da?
Was kommt da alles? Also er lernt viele Frauen kennen. Er trinkt auch ganz gerne ein. Das kann man auf jeden Fall sagen. Sein bester Freund ist also eine meiner Lieblingspersonen, würde ich jetzt mal sagen. Der ist großartig, weil er eigentlich ziemlich unausstehlich ist, aber dabei wirklich toll. Der bastelt auch irgendwann mal einen Lampenschirm aus Müll, den er dann Laszlo aufzwängt, der ihn gar nicht haben möchte. Da gibt es dann auch einen schönen Dialog, wie ich finde, wo die beiden so ein bisschen, ja, anderer Meinung sind. Und ja, sowas passiert. Er verliebt sich, entliebt sich, reist in begrenztem Rahmen durch die Welt, in seiner Welt und ja.
Aber es ist immer, wenn du sagst 50er, 60er Jahre, es geht dann durch die Jahrzehnte und die politischen auch oder die Stimmung gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder Begleiterscheinungen.
Teilweise, ja. Aber eher in den 50er Jahren beziehungsweise später auch, es wird nicht alles mitgenommen. Dafür ist das Buch auch viel zu klein. Es sind 150 Seiten, ich glaube, um da sämtliche ideologischen Strömungen des 20. Jahrhunderts aufzugreifen, da müssten es, glaube ich, eher 2000 sein.
Aber so ein bisschen ein Abriss ist es schon so ein bisschen über die Jahrzehnte.
Ein bisschen, ja.
Du hast gesagt, deine Lieblingsfigur, wie entstehen so auch Beziehungen zu den Figuren, die man selber erschaffen hat?
Das frage ich mich auch. Ich habe keine Ahnung, aber es passiert. Das ist wirklich faszinierend. Man hat das Gefühl, die schreiben irgendwann die Geschichte. Die sagen, ich würde heute Abend ganz gerne mal das und das machen, dann schreibt man darüber. Die entwickeln wirklich ein Eigenleben. Ich weiß nicht, ob das so leichte Anflüge von Schizophrenie sind oder ob das normal ist. Das scheint aber nicht nur mir so zu gehen. Man hat erst so einen groben Entwurf. Man sagt, man braucht vielleicht einen Gegenspieler und am Anfang ist es noch sehr technisch und irgendwann glaubt man selber fast dran, dass dieser Mensch da ist.
Sein Eigenleben führt.
Ja, die führen wirklich ein Eigenleben.
Und du musst es nur noch quasi dann fließt es auch wirklich so aus der Hand oder ja. Ist es dann gar nicht mehr so
Momente
mit Arbeit?
Die Momente gibt es. Natürlich gibt es leider viel öfter die Momente, in denen nichts geht und man 2 Stunden vor dem leeren Monitor sitzt und denkt, ja, vielleicht morgen. Aber das ist manchmal wirklich, funktioniert es und dann funktioniert es von ganz alleine und dann hat man plötzlich 20 Seiten geschrieben, die man eigentlich so direkt stehen lassen kann, vielleicht ein paar Zeichen anders setzen und die Rechtschreibfehler raus, aber...
Wo kam bei dir die Grundidee her? Wie ist Laszlo zu dir gekommen? Wie hat er dich gefunden?
Wie hat er mich gefunden? Ich habe früher in Konstanz gearbeitet, bin immer mit dem Stadtbus gefahren, eben mit der Linie 1, das ist tatsächlich, war so die Linie immer zur Fähre und in die Stadt. Und da ist immer an derselben Haltestelle ein alter Mann eingestiegen. Der irgendwie hatte der was. Ich weiß nicht warum. Er hat nie einen Platz genommen, wenn ihm einer angeboten wurde. Der wollte immer stehen und war da auch sehr klar, obwohl er kaum laufen konnte. Und hat mich irgendwie fasziniert. Und ich dachte, das könnte eine gute Hauptfigur sein. Der hat irgendwas. Da passt irgendwas nicht zusammen und das ist immer gut für einen Roman, wenn irgendwas in der Hauptfigur nicht ganz zusammenpasst.
Und da gibt es also eine reale Person, aber die ganze Geschichte hast du eben angedichtet.
Die habe ich ihm angedichtet. Ich weiß auch nicht, wie der Herr heißt. Ich habe nie mit ihm gesprochen, aber da war irgendwas, ja. Das ist ja das Gefährliche, wenn man sich in der Nähe eines Schriftstellers aufhält. Man könnte im nächsten Roman landen.
Und der ist dann aber auch so, die Beschreibung seines Äußeren ist quasi basiert auch dann darauf.
Es gibt eigentlich keine Beschreibung seines Äußeren, weil es aus seiner Sicht passiert. Es sind, wenn dann vielleicht körperliche Gebrechen, die geschildert werden, die dann eben durch seine Krankheit und durch das Alter dann da sind, aber er befasst sich kaum mit seinem Äußeren. Also das ist ihm Schnurz.
Aber das Innere dafür umso mehr, wie schaffst du das oder wie machst du das, dich als junge Autorin in eine ältere Hauptfigur hineinzuversetzen?
Ja, wie macht man das? Ja, man versucht sich vorzustellen, was dieser Mensch in seinem Leben schon hinter sich hat, was er erlebt hat, und dann kommt das eigentlich von ganz alleine. Natürlich ist die Frage, wie real kann man über jemanden schreiben, der fast 3-mal so lange gelebt hat wie ich. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich habe daran, habe einfach versucht, ihm möglichst gerecht zu werden und ihm eine Geschichte zu geben, wie ich sie sehe, wie sie hätte sein können.
Wie hast du sprachlich gemacht? Was sind da deine technischen oder auch stilistischen Methoden?
Naja, es ist vielleicht etwas erwachsener und seriöser als das Essay über die Glasbruchversicherung zum Beispiel. Also es sind ein paar Begriffe, die ich so nicht verwenden würde, die ich tatsächlich dann auch suchen musste, weil sie einfach nicht in meinem Sprachgebrauch einfach nicht auftauchen. Genauso wie die Getränke zum Beispiel. Dinge, die ich vorher noch nie getrunken habe, die vielleicht mal in den 50er Jahren Menschen geschmeckt haben.
Was trinkt ihr da?
Port und Brandy ist sein Lieblingsgetränk, oder Brandy und Port, und ist eine sehr eigenwillige Mischung, aber Port, ich trinke es mittlerweile sehr gerne.
Portwein mit
Cognac. Portwein mit, sozusagen. Ja, das ist, klingt seltsam, aber man kann es wirklich, man kann es mögen. Muss man nicht, kann man aber mögen, ja. Es ist stark, man sollte es auf jeden Fall genießen und nicht runterstürzen, auf gar keinen Fall. Aber das habe ich dann wirklich so im Laufe des Schreibens zu schätzen gelernt, selbst, vielleicht.
Also auch Teil der Recherche, einfach dann das auszuprobieren.
Ja, das musste einige Abende, musste ich das selber ausprobieren. Sonst kann man nicht drüber schreiben. Ne?
Und kann man damit dann schreiben? Hilft das? Oder muss man das dann auch erstmal sitzen lassen? Sitzen.
Es kommt drauf an, wie viel man hatte, würde ich sagen.
Einen sitzen dann, ja.
Es kann natürlich manchmal schon hilfreich sein, weil es einfach auch gewisse Blockaden abbaut, die man einfach hat. Man denkt, das kann ich so, das darf ich so nicht, das muss aber anders. Und wo man dann vielleicht auch versucht, irgendwie einem Roman eine Form zu geben, die er so gar nicht braucht oder den nicht besser macht, zumindest mal. Und da hilft dann so das ein oder andere Gläschen hilft dann schon manchmal, aber Großteil ist tatsächlich nüchtern geschrieben worden.
Ich bin gespannt, wir sind gespannt jetzt auf eine Passage. Wo steigen wir bei dir ein? Letzte Runde.
Wir steigen direkt bei Brandy und Port ein, beim ersten Mal. Es ist, Laszlo möchte die Manuskripte seines besten Freundes möchte er einem jungen Mann vermachen, den er auch im Bus getroffen hat. Und er ist bei ihm zu Hause und er möchte noch was anderes von ihm. Und deswegen lädt er ihn auf einen Drink ein. Und da steigen wir ein. Leider habe ich nicht mehr viel da. Aber Port und Brandy. Kennen Sie Port und Brandy? Das Beste muss man immer da haben, nicht wahr? Ich schätze sie spontan eher als den Weintrinker ein. Aber vielleicht vertue ich mich damit völlig. Jeder hat ja so seine Phasen im Leben. Also ich meine Trinkphasen. Vielleicht fällt Ihnen ein besseres Wort ein. Wissen Sie, was ich meine? Man fängt mit Bier an, lernt die Vorzüge von klarem Schnaps kennen, beginnt den Wein zum Essen zu lieben und bleibt schließlich bei Brandy und Port hängen. So war es zumindest bei mir. Leider ist der Eisschrank schon außer Betrieb, aber es wird auch so gehen. Ich greife mit zittrigen Händen nach zwei Gläsern. Entschuldigen Sie, ich rede immer so viel, wenn ich nervös bin. Meine Hände wollen sich nicht mehr kontrollieren lassen. Eine kleine Unkonzentriertheit, ein Missgeschick zum schlechtesten Zeitpunkt. Mit einem lauten Klirren zerbricht die Flasche auf dem billigen Küchenboden. Der Portwein läuft träge in jede Ritze. Der junge Mann, halb beschämt, halb hilflos, eilt mit einem stockbefleckten Geschirrtuch zu Hilfe. Da ist es, das letzte Problem. Er ist nicht ich. Ich kann diese Flasche einfach zerstören, böswillig zu Boden werfen. Morgen werden Menschen kommen, werden die Flasche sehen, werden sich über die Sauerei ärgern. Aber mir kann es egal sein. Niemand wird mich noch zur Rechenschaft ziehen können, denn morgen bin ich tot. Alles, was zuvor von Belang war, was den Menschen als Menschen zusammenhält, das zerbricht plötzlich mit einem lauten Ton ohne Vorwarnung auf dem Boden des eigenen Grabes. Bitte, lassen Sie das doch. Es spielt in gewisser Weise keine Rolle mehr. Lassen wir die Scherben einfach liegen. Und für Ersatz kann ich sorgen. Eine Flasche müsste noch im Schrank sein. Behutsam kehrt er das Malheur zusammen, kämpft mit dem muffig süßen Alkohol und wendet sich dabei schon der Tür zu. Vielleicht sollte ich doch besser gehen. Ist wohl ein bisschen viel für einen Tag. Der Umzug, ein Fremder, der ihr Hab und Gut durchforstet. Wie ein tattriger Kreis, ein kranker, sterbender Mann, so muss ich auf ihn wirken. Ein lächerlicher Abklatsch meiner selbst, das bin ich wohl auch geworden. Ich will sogar ehrlich mit Ihnen sein. Ich habe Sie nicht ohne Grund hergebeten. Es war nicht in erster Linie Ihre Liebe zu zerfransten Taschenbüchern oder alten Fahrrädern, warum ich Sie ansprach. Ich erspare Ihnen an dieser Stelle die Details, aber ich werde morgen tot sein. Das muss Sie nicht weiter berühren, es ist einfach eine Tatsache. Ich war immer ein Mann des einfachen Weges und dafür habe ich mich nun einmal entschieden. Wozu leiden? Will ich leiden, nur um ein paar Wochen länger in Sentimentalitäten wühlen zu können? Vielleicht will ich das, aber vielleicht ist genau das zu einfach, zu simpel, um realistisch zu sein. Verzeihen Sie bitte einem alten Mann, es gibt viel zu verstehen und mein Verstand lässt mich neuerdings im Stich. Was Sie da vorhin über die Bäume gesagt haben, ich halte es schlicht für wahr. Es gibt nicht mehr viel zu tun, kaum noch etwas zu wollen für mich. Aber ich befürchte, unsere Schicksale, Ihres und meines, sind auf skurrile Weise von der Zeit verbunden worden. Jetzt gestehe ich alles. Ich beobachte Sie seit geraumer Zeit. Verstehen Sie beides nicht falsch. Mein Interesse liegt weniger in Ihnen begründet, als in Ihrem Umgang. Er versteht mich nicht, wie soll er auch? Wer kann sich meine Situation schon ausmalen? Um es etwas eindringlicher zu formulieren, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Sie eine für mich äußerst wichtige Person lieben.
Stefanie Schlimmig aus ihrem Roman Letzte Runde, und zusammen mit Frank Rutkowski haben die beiden ihre Release-Lesung am Mittwoch im Club Voltaire. Wie habt ihr euch den Abend vorgestellt? Wie ist der dann aufgebaut? Abwechselnd oder streng halbiert? Erzählt ihr auch was über den Prozess?
Ein bisschen. Also wir wechseln uns ab. Jeder liest drei Passagen aus dem Buch. Moderiert wird das Ganze von Tibor Schneider, der ja auch bei Trashpool im Team ist. Und es gibt eine Pause und es wird, glaube ich, ein langer Abend. Also 90 Minuten bis 2 Stunden sind das dann schon. Es gibt auch Gespräche zwischendurch, vor allem am Anfang und am Ende. Und ein bisschen erzählen wir schon, aber wir lesen hauptsächlich, ja.
Welche Erwartungen, welche Ambitionen habt ihr mit eurer Literatur? Gibt es da Hoffnung? Sicher immer, aber...
Na, ich möchte irgendwann mal schon vom Schreiben leben können, aber das ist ein weiter Weg und ein steiniger Weg. Das ist jetzt ein Anfang, ein Startschuss, der ist, glaube ich, auch läuft gut an, macht Spaß. Und ich möchte das möglichst bald weiterschreiben. Aber ja, ich habe immer geschrieben, schon als Kind, und ich werde auch immer schreiben und ich hoffe, dass ich auch weiter veröffentlichen kann. Das ist jetzt mein Debüt und ich hoffe, dass der nächste Roman dann in 2 Jahren oder 3 Jahren auch auf dem Markt ist. Apropos, das ist noch ganz wichtig, bevor wir hier zum Ende kommen. Unsere Bücher gibt es natürlich auch in Tübingen zu kaufen. Zwar nicht bei Osiander, die haben sich ein bisschen quergestellt, aber bei Gastel, Vividus und der Buchhandlung Quichotte, der Wolfgang Zwierzinski von Quichotte wird auch den Büchertisch machen bei der Lesung. Und das sind ganz tolle Buchhandlungen, die auch Trashpool immer unterstützt haben. Und das ist ganz toll, dass wir ja so tolle, dass Tübingen so zusammenhält, dass man da auch, sehr offen waren, als wir die angesprochen haben, ob sie unsere Bücher verkaufen möchten. Und da wird man die auf jeden Fall auch finden.
Aber der Platzhirsch nicht. Der Platzhirsch nicht. Was war deren Begründung?
Es gab keine Antwort.
Einfach keine Antwort.
Genau. Aber ja, das sind interne, da muss man jetzt nicht groß zu besprechen. Die werden ihre Gründe haben. Es ist natürlich auch ein kleiner Verlag, aber. Ja, so ein bisschen regionale Kulturförderung ist ja eigentlich auch was Schönes. Aber gut, das muss man selber entscheiden.
Wie geht's bei dir weiter? Welche quasi willst du jetzt auch, würdest du gern durch die Decke gehen und Millionen verkaufen und Betrieb aufmischen?
Definitiv. Ich weiß nicht, ob das Thema sich dazu eignet. Vielleicht sollte ich besser Krimis schreiben, aber ich würde auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne weiterschreiben und natürlich in weit entfernter Zukunft davon leben können, wäre großartig. Aber das ist schon sehr schwer, nicht einfach. Man braucht einen guten Partner an der Seite, der das mit unterstützt und der mit durchhält. Alleine geht's, glaube ich, nicht. Ja, und ich habe auch eigentlich, solange ich denken kann fast, habe ich geschrieben und das werde ich auf jeden Fall weitermachen, ob mich jemand veröffentlicht oder nicht.
Ja, von Büchern leben ist halt auch mittlerweile, selbst in großen Verlagen können es wenige. Man kann natürlich durch das Bücher verkaufen, schreiben, Kontakte gewinnen, man kann für Zeitungen schreiben, man kann als freier Journalist arbeiten, andere Dinge, oder Verlagsarbeit machen, freie Lektoratstätigkeit, da gibt es Dinge, die sich dadurch ergeben können natürlich. Also, und natürlich durch Lesungen. Durch Lesungen werde ich sicherlich mehr Geld verdienen, natürlich im Buchverkauf. Ich lese es auch zum 5. Mal, glaube ich, in Tübingen aus dem Roman. Letzte Woche meine Heimatstadt. Wir lesen zusammen auch noch in Berlin im Dezember. Ich lese auch noch in Leipzig und es geht nächstes Jahr hoffentlich so weiter. Und das ist ganz schön. In Stuttgart am 20. November beim Litquartier. Freue mich auch über jeden, der kommt hier aus der Region. Das wird, glaube ich, ein ganz schöner Abend. Und du hast auch noch eine Lesung in Tübingen demnächst, oder?
Ja, ich plane ja große Kneipentour. Weil es sich anbietet. Und am 6. Dezember gibt es eine Lesung in Batista.
Aber da ist was Besonderes dran.
Da ist was Besonderes dran, ja. Da gibt es nämlich alle Getränke aus dem Buch. Da kann man dann auch mal so, da kommt dann richtig 50er-Jahre-Feeling auf, wenn man dann Brandy und Port trinkt.
Was gibt es sonst noch für Getränke?
Kaffee, Bier, Schnaps und Geußerhalbe. Das ist was ganz Ekliges. Das ist keine gute Werbung, die ich jetzt gerade mache. Aber man sollte es mal getrunken haben.
Was ist da drin?
Das ist Cola-Weizen mit Kirschlikör. Und das klingt noch besser, als es schmeckt. Das ist wirklich, da hatte ich einen ganz schlimmen Abend. Ich erinnere mich kaum noch dran. Aber, ja.
Zu Recht wahrscheinlich.
Ja, zu Recht.
Aber das auch ist, das nimmt ein Autor auf Recherche als Recherche auf sich.
Ja, obwohl das unabhängig davon war. Das war im Vorfeld schon klar, dass das irgendwie rein muss, dass ich dieses dramatische Erlebnis verarbeiten muss in einem Roman.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für die Lesung am Mittwoch im Club Voltaire um 20 Uhr und auch die weitere Karriere
vielen
in
Dank.
Sachen Literatur.
Danke.
Du bist ja in 2 Wochen nochmal da, dann kommt auch die Release-Lesung vom Trashpool näher und dann stell dir hier nochmal das Buch vor, auch hoffentlich mit Auszügen.
Ja, wir bringen Autoren mit nächstes Mal auch wieder, ja.
Sehr schön. Am 23. November dann die Release-Lesung von Trashpool hier im, als Thema im Lokalmagazin. Ja, vielen Dank.
Und vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag, am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 nochmal in der Wiederholung und 7 Tage lang in der Mediathek komplett. Und alle Interviews und Wortbeiträge sind auch nochmal in voller Länge nachzuhören als Podcast dauerhaft auf wüste-welle.de. Wir sind am Freitag wieder für euch da, dann zu Gast das Team vom Filmfest Frauenwelten. Das nächste Filmfestival steht vor der Tür. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.